Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast «Helvetia, lass uns reden» vom Strategiedialog 21. Mit mir ist mein Co-Host, der Job Schwagner, Unternehmer und Initiant vom Strategiedialog. Und unser Gast ist die Frau Staatssekretärin Schraner Burgener. Ich tue nur kurz sie vorstellen, weil es würde sonst den ganzen Podcast füllen, wenn wir alles erzählen, was sie schon gemacht haben in ihrem Leben. Sie sind in Tokio auf die Welt gekommen, in der Schweiz dann aufgewachsen, auch die Schule besucht, haben sich dann auch für eine Botschaftskarriere entschieden, sind unter anderem in Thailand und in Deutschland Botschafterin gewesen für die Schweiz und heute bekannt, leider muss man sagen, im Moment sehr viel in den Medien aufgrund vom Ukraine-Krieg respektive der Migration, weil sie neu seit dem 1. Januar Staatssekretärin sind für Migration von der Schweiz. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Ja, Frau Staatssekretärin, die erste Frage wäre, ich habe nicht erwähnt, Sie sind ja auch UNO-Sonderberichterstatterin in Myanmar. Was können Sie mit all den Erfahrungen, die Sie in der Vergangenheit gesammelt haben, wie können Sie die jetzt anwenden bei der Bewältigung von den Migrationsströmen, die wir momentan haben?
Ja, eigentlich fast mehr, als mir lieb wäre. Ich bin jetzt wirklich von einer Krise in die andere quasi geschlittelt. Aber die Erfahrung dient mir schon sehr viel. Ich habe in Myanmar 3,5 Jahre ständig verbracht. Und ich kann einfach sehen, was es bedeutet für Leute, die aus einem Konfliktgebiet flüchten müssen. Ich bin auch regelmässig im grössten Flüchtlingscamp der Welt gewesen. Das ist in Cox's Bazar in Bangladesch, wo 1 Million in Hütli leben. Und eigentlich Fürschi noch Hinderschi können und dort jetzt schon seit 5 Jahren hausen. Und wenn man mit denen redet, aber auch sieht, was es für Ursachen gibt eben zu solchen Flucht, dann kann man das viel besser einschätzen. Und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, die werden schnell kommen aus der Ukraine, weil das ist auch in Myanmar so gewesen. Das ist sehr schnell gegangen, dass so viele aus dem Land geflüchtet sind. Und natürlich auch, wie schwierig das es ist, wieder auch die Leute zurückzuschicken. Das habe ich natürlich auch in Myanmar hautnah erlebt.
Jetzt zurückschicken ist ja heute noch kein Thema, wahrscheinlich auch nicht morgen, aber man hofft jetzt durchaus, dass sich die Lage in Monaten oder in Jahren irgendeine Art wird stabilisieren. Was wären denn Ansätze, die die Schweiz fahren, um zu schauen? Ich gehe davon aus, ein Teil wird auch in der Schweiz bleiben, oder? Aber ein Teil wird sicher auch wieder zurückgehen, oder?
Ja,
sind da schon Diskussionen am Laufen?
Man überlegt sich das schon. Es ist wirklich eine andere Gruppe, die sonst in die Schweiz kommt, wenn man sieht, aus dem Kosovo-Krieg, die Ukrainer sind aus einem Land jetzt gekommen, wo es ihnen eigentlich relativ gut gegangen ist. Und wenn ich mit den Ukrainerinnen, vor allem Frauen, rede, dann sagen mir eigentlich alle, sie möchten zurückgehen. Es ist sicher auch, weil natürlich ihre Männer noch dort sind und im Kampf sind. Aber alle, die ich geredet habe, die haben mir gesagt, wir kommen aus einem Land, wo es uns gut gegangen ist. Wir sind nicht geflüchtet, weil es uns schlecht gegangen ist oder weil wir nicht mehr haben wollen dort wohnen. Und darum denke ich schon, es werden viele, viele zurückgehen, sobald es lebenswert und sicher ist. Es gibt vielleicht dann Vereinzelte, vielleicht auch Drittstaatangehörige, die dann fragen, da zu bleiben. Aber das ist dann auch schwierig, oder? Weil das Asyl ist wirklich für die, die persönlich verfolgt werden, an Leib und Leben bedroht sind. Und das ist dann meistens eben nicht der Fall.
Ich würde nachher gerne Perspektiven von Job Schwagner nehmen als Unternehmer. Jetzt der Strategiedialog will ja auch Diskussion mit der Gesellschaft vorantreiben. Und die Gesellschaft hat ja sehr schnell eigentlich Betten zur Verfügung gestellt und hat sich sehr hilfsbereit gezeigt. Jetzt sind wir ein paar Monate später und auch gescheiter. Wie ist jetzt die aktuelle Lage? Was können die Bürgerinnen und Bürger heute überhaupt tun? Was ist erwünscht oder was ist überhaupt nötig? Und wo sagen Sie vielleicht, ist das Hilfsangebot gar nicht gewinnbringend im Moment?
Also ich finde es wirklich grossartig, die Solidarität. Und ich habe ja dann von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und Campax, wo die so eine Plattform geboten haben, wo man sich auch anmelden konnte. Ich habe gesehen, 74'000 Betten sind im Angebot. In der Realität ist es dann sicher nicht ganz so einfach, wie man sich es vorstellt, weil die Leute bleiben ja ein bisschen länger als eben nur 3 Monate. Und das ist für jede Familie eine Herausforderung, wenn man nur schon aus dem eigenen Kulturkreis jemanden für länger aufnimmt, eben geschwiege dann von jemandem, der dann nicht einmal die Sprache kann. Aber dass es so viel probiert haben, finde ich toll. Es ist halt dann ein Moment gekommen, wo die Kantonszuteilung nicht mehr gestimmt hat, aufgrund von diesen Privatzuteilungen, beziehungsweise es haben eigentlich nur ein kleiner Teil ist zuteilt worden mit der Hilfe der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Der grösste Teil ist privat gegangen, das heisst, die haben Freunde gekannt oder die Schwester ist da schon verheiratet gewesen, da ist man halt direkt zu der gegangen und hat dann dort gewohnt. Oder man hat sogar auf Facebook jemanden gefunden. Und durch das haben wir die Übersicht auch nicht so gehabt, wie viele sind da. Und die Kantone haben dann zum Teil, vielleicht vor allem 5 Kantone, haben gesagt, wir sind überbelastet, weil eben viele privat gegangen sind. Und darum haben wir dann wieder müssen halt den Verteilschlüssel der Kantone anwenden. Was ich schon verstehe, dass dann die Privaten manchmal vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, weil sie die Hilfe anbieten wollten. Aber sie können immer noch viel tun, auch sagen wir, in der Integration. Sie können ihnen ja Jobs geben, sie können ihnen helfen, die Sprache lernen, Kinderbetreuung und so weiter.
Jobs ist ein gutes Stichwort. Die Obst-Wagner-Firmen haben ja, ich glaube, durchaus auch Türen geöffnet und haben gezeigt, wir wollen auch die Solidarität nicht nur mit Betten quasi zeigen, sondern auch mit Jobs. Wie nimmst du die Stimmung der Wirtschaft wahr? Hat man da auch Verwendung für die Menschen, die kommen?
Ja, durchaus. Also ich glaube, es ist eine interessante Mischung, die wir hier feststellen. Einerseits eben durch staatliche Massnahmen, aber eben auch sehr stark in der Schweiz selber. Aber ich komme auch noch darauf, was wir im Ausland sehen, dass die Zusammenarbeit und die Hilfsbereitschaft eigentlich übergreifend ist. Das finde ich schon ein spannendes Phänomen, wo man vielleicht vor 5 Jahren, im 2015, also vor 7 Jahren, um genau zu sein, so nicht ganz gesehen haben, wo es doch eine ganz andere Nähe ist, die wir hier erfahren. Übrigens, wir haben privat auch angeboten, Leute aufzunehmen. Wir haben bis jetzt keine Zuweisung bekommen. Also offenbar funktioniert das so, dass nicht alle privaten offerierten Plätze benötigt werden. Vielleicht aus der unternehmerischen Perspektive. Also wir haben von unserem Unternehmen in der Ukraine etwa 150 Mitarbeitende gehabt und haben nachher nach dem 24. Februar relativ rasch mit unseren Landesorganisationen in Polen, Ungarn, Rumänien, Tschechien und Deutschland auch organisiert, dass wir viele Familienangehörige können rausnehmen, auch mitbegleiten. Gerade nachher, wenn sie über die Grenzen kamen, ist eigentlich sehr stark auch das Begleitungsthema ein Issue gewesen, Hilfe, auch Unterkünfte und, um auf deine Frage zu kommen, André, dass wir auch gerade können schauen können, ihnen Aufgaben oder sogar berufliche Möglichkeiten zu vermitteln. Nicht nur bei uns, sondern auch an anderen Orten. Das hat eigentlich recht gut funktioniert und das ist sehr gut unterwegs. Mittlerweile, und das ist das andere Phänomen hier in diesem Fall, glaube ich, was die Ukraine-Krise auszeichnet, haben wir wieder Leute, die zurückgegangen sind, die wollen zurückgehen, haben gar nicht müssen zurück sozusagen motiviert werden. Es haben auch viele erklärt, dass sie das wollen, weil sie nur temporär da sind, andere sicher wollen länger da sein, je nach Ort auch und Region, wo sie herkommen. Also die in Kiew gelebt haben, kennen es auch ein bisschen, auch mehrmals schon dort gewesen, die sind jetzt eigentlich wieder zurück und wollen arbeiten. Also es gibt einige Lichtblicke bereits in dieser Richtung, auch im Land selber, in der Ukraine selber, dass es dort wieder zu, dass langsam aber sicher das ein bisschen anzieht. Aber es ist natürlich auf sehr, sehr wackeligen Beinen, die ganze Sache.
Politik ist ja immer auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr präsent, wenn es um so Krisen geht. Gibt es Themen, wo die Politik noch verstärkt müsste darauf schauen, wo wir vielleicht noch nicht thematisieren, Frau Staatssekretärin?
Ich glaube, also wir haben wirklich probiert, möglichst viel aufzufangen. Wir haben auch gewusst, dass sobald ein Migrationsstrom anfährt, dann sind auch Gefahren da für die, die migrieren. Und darum haben wir auch sofort ein Poster gemacht mit einem QR-Code, wo man kann, wegen Menschenhandel kann sich anklicken kann. Und dann sieht man Adressen, wo man sich einwenden kann. Sei das Fraueninformationszentrum in Zürich oder Opferhilfestellen. Also man muss immer mit allem ein bisschen rechnen und alles probieren aufzufangen. Wir haben sogar Registrierpapier auf Ukrainisch gemacht für die Haustiere. Oder? Ich war überrascht, wie viele Haustiere das da gekommen sind. Und ich glaube, wir haben irgendwie den Instinkt gehabt, weil wir haben die Formulare schon vom ersten Tag gehabt. Ich weiss nicht, ob das irgendjemand, ich muss dem mal nachgehen, vielleicht uns den Tipp gegeben hat, aber es ist wirklich erstaunlich gsi. Und auch jetzt, auch für die Erwerbstätigkeit hat Frau Bundesrätin Keller-Sutter hat sofort Kontakt aufgenommen mit den Sozialpartnern und geschaut, dass man die kann fördern kann, dass die Leute eben arbeiten können. Weil sobald sie arbeiten können, geht es ihnen auch besser. Oder? Weil dann müssen sie nicht den ganzen Tag denken, wie geht es jetzt noch meinem Mann, der am Kämpfen ist. Sie fühlen sich auch wertvoll, weil sie wollen dann nicht einfach eben abhängig sein von unserer Unterstützung. Darum, ich denke, wir haben wirklich probiert, an alles ein bisschen zu denken. Und es ist jetzt natürlich eine Herausforderung, nicht nur für den Bund, sondern auch für Kantone, Gemeinden und Städte, vor allem auch für das Schulwesen. Ich habe gehört, zum Teil müssen es 5 Klassen quasi fast neu bilden pro Schulhaus. Es ist schon eine rechte Herausforderung.
Ich würde gerne die Fächer ein bisschen auftun. Sie haben ja eben jahrelange Erfahrung im Ausland gesammelt. Und jetzt müssen Sie von Gemeinden und Kantonen und Städten reden, oder? Es ist alles ein bisschen, ich weiss auch nicht, ein bisschen föderalistischer vielleicht, als wenn man globale Themen adressieren. Was sind Sachen, die Sie jetzt auch vielleicht mit dem Blick, den Sie auch noch mitgenommen haben vom Ausland, die Sie in der Schweiz finden, da müssen wir ein bisschen besser werden? Weil Sie haben jetzt erwähnt, wie alles gut gelaufen ist. Wir haben vom Tag 1 als Formular gehabt, zum Haustier anmelden, oder? Das habe ich nicht gewusst. Das finde ich verrückt, aber schön, im Positiven. Aber gibt es jetzt da Themen, die Sie von uns jetzt unabhängig von der Ukraine-Krise, einfach, was Sie als Mensch finden, da haben wir Aufholpotenzial?
Nein, es ist eigentlich, ich habe sehr viel von meinem Leben im Ausland verbracht. Und das tut eigentlich ein bisschen auch den Blick noch ein bisschen schärfen aufs eigene Land. Und es klingt jetzt ein bisschen sehr patriotisch, aber ich muss sagen, es ist einfach eines der besten Länder, die Schweiz. Und ich kann es wirklich vergleichen. Wir sind super aufgestellt und wir haben eines der besten Systeme mit dieser direkten Demokratie. Auch den Föderalismus habe ich probiert, immer wieder auch im Ausland mit anderen Regierungen näher zu bringen. Und ich denke, mit unserer Innovation, die auch für den Wohlstand beiträgt, und dann haben wir einfach auch noch ein schönes Land. Und ich glaube, das Einzige, was wir nicht haben, ist, dass wir das realisieren, wie schön das ist. Und das fällt mir immer wieder auf, wenn man über die Schweiz so schwärmt im Ausland und auch wieder, wenn man wieder zurückkommt und kann vergleichen, dass die Schweizer manchmal vielleicht zu wenig schätzen, was sie haben.
Also das ist ja wunderschön. Bevor wir jetzt in die Euphorie abgleiten, vielleicht eine Feststellung und nachher eine Frage, Frau Schaner. Also es ist ja so, dass wir jetzt 3,5 Monate haben mit dem Krieg. Es sind 6,8 Millionen auf der Flucht. Ich glaube, das ist eine Zahl, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Intensität in so kurzer Zeit noch nie hatten. Die Absorption in Europa, Schweiz inklusive, ist bisher gut. Es gibt natürlich Länder, die sehr stark belastet sind, wie Polen beispielsweise. Die kommen an die Grenzen, das ist ganz klar. Aber ich bin mit mir sicher einig, dass da die Schweiz einen guten Job gemacht hat. Aber, und das ist meine Bemerkung, nochmal auch im Sinne von deiner Frage als Unternehmer. Wir haben ja einen hohen Fachkräftemangel überall, in ganz Europa, in der Schweiz auch. Nicht nur jetzt im Bereich Gastronomie, sondern auch Spezialisten, Experten, IT etc. Und es ist ja, die Ukraine zeichnet sich aus, dass dort sehr gut ausgebildete Leute sind. Die Leute, die zu uns kommen, sind in der Regel sehr gut ausgebildet. Auch Frauen notabene. Mhm. Wir haben ja vornehmlich Frauen, weil die Männer zum Teil eben im Krieg eingebunden sind. Also das wäre sicher auch eine Chance, dass wir auch den Fachkräftemangel in geeigneter Form könnte, zumindest temporär abdecken. Ich nehme an, das seht ihr ähnlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon gesehen, da hat es sehr viele IT-Fachleute. Mhm. Und eben auch Frauen sind sehr häufig erwerbstätig, weil eben Kinderbetreuung in der Ukraine auch gut ist. Und darum haben wir auch auf Anregung von der Frau Bundesrätin Keller-Sutter im Bundesrat dann eben auch noch einen Antrag gestellt für eine Teilunterstützung oder sagen wir eine Teilintegration, also 3'000 Franken pro Person pro Jahr, die mhm. hauptsächlich gebraucht werden für die Sprachförderung. Weil dort tappert es noch am meisten, dass sie halt entweder nicht Deutsch oder Englisch können. Aber wenn man das noch ein bisschen fördert, wäre da ein riesen Potenzial vorhanden. Wir haben ja auch wegen der Corona zum Beispiel Mangel in der Gastronomie, Fachkräftemangel, denke ich, eben kommt auch jetzt vielleicht auch, vermute ich, weil so die Babyboomer-Generation, wo ich dazugehöre, die sind jetzt eben zu alt, um nochmal irgendwie eine Stelle zu wechseln und dann kommen zu wenig nah, oder? Und darum, ich denke, wir brauchen dringend Fachkräfte und von dem her gesehen, denke ich, wäre das eine gute Sache, wenn man die Ukrainer möglichst rasch integrieren würde.
Genau. Jetzt komme ich aber zu meiner Frage, auch ein bisschen mit einem kritischen Unterton. Jetzt ist ja in der Terminologie von der Schweiz ist ja die Ukraine ein Drittland und nicht ein EU-Land. Wir haben ja mit der EU noch, die Frage ist, wie lange noch, Freizügigkeit, Personenfreizügigkeit. Das war ja immer auch Diskussion gewesen, eben gerade vor dem Hintergrund Fachkräftemangel, aber nicht nur, dass man halt auch die Frage der Drittstaatenbehandlung mit Leuten, wo wir hier brauchen, wie wir mit dem umgehen, wie das auf der anderen Seite eben mit der EU die Personenfreizügigkeit besteht. Jetzt ist das eigentlich fast ein Glück in einem riesen Unglück, dass wir Leute bekommen, die auf der Flucht sind und hier in dem Sinn können mit beitragen, den Fachkräftemangel zu lindern. Aber das kann ja eigentlich nicht der Anspruch sein, sondern meine Frage geht jetzt nochmal in die Richtung. Jetzt haben wir noch mehr Ausländer im Land, sagen es bewusst so. Wir haben eh schon eine Quote von 6-28% Ausländer. Und natürlich die Leute, die sehr kritisch schon sind zu sehr vielen Ausländern im Land, die auch kritisch zur Personenfreizügigkeit sind, haben vielleicht jetzt à la longue, wenn das noch länger dauert, weil ich glaube, der Konflikt wird nicht nach der Sommerferien beendet sein, immer mehr Auftrieb wieder und sagen, ja, jetzt haben wir da immer noch mehr Leute und was soll das? Und da ist noch die EU und Freizügigkeit etc. Wie beurteilt ihr das? Vor allem auch vor dem Hintergrund von einem Dossier mit der EU, wo man ja irgendwo durch eine völlig, momentan völlig unklare Situation hat.
Mhm. Ja, bei den Ukrainern jetzt ist ja ausgesprochene Solidarität da. Das hat jetzt eigentlich zu keiner Spaltung geführt, weil das Thema Migration tut tatsächlich immer polarisieren. Und darum, als ich die Stelle angenommen habe, habe ich schon gewusst, also ich kann es eigentlich wahrscheinlich niemandem recht machen. Aber jetzt in dem Fall ist es wirklich so, dass die Leute sehr geeint sind. Aber die Frage ist halt dann, wie lange bleibt die Solidarität noch? Oder wie Sie richtig sagen, wenn halt dann plötzlich die Ukrainer die Stellen überkommen und die anderen nicht. Aber ich denke, gerade weil wir eben einen Fachkräftemangel haben, tut es vielleicht auffangen. Ansonsten finde ich, ja, muss man halt auch das auch so richtig kommunizieren. Man weiss ja auch, dass der ES-Status eigentlich auf Rückkehr gerichtet ist. Also wenn der Krieg vorbei ist, müssen die Leute auch zurück. Und das gibt vielleicht einen anderen Bezug und eine Haltung. Aber es ist mir auch klar, Migranten oder auch Flüchtlinge werden oft einfach auch für die Politik ein bisschen missbraucht, oder? Und instrumentalisiert. Also eines der extremsten Beispiele war, wo die belarussische Regierung ganze gärvolle Flüchtlinge an die Grenzen der baltischen Staaten geführt hat und die dort losgelassen hat, im Namen auch von der russischen Regierung, oder, um probieren, den EU-Raum zu destabilisieren. Und das dürfen wir einfach nicht zulassen. Und das ist natürlich in jedem Land, sogar in jedem Schengen-Land, gibt es halt manchmal eine Tendenz, dass man die Ausländer braucht, für die Politik zu machen. Und gerade wenn dann noch Wahlen anstehen, dann ist die Gefahr noch viel grösser. Und das ist zu bedauern, aber ist halt ein Fakt.
Noch eine Verständnisfrage mit dem Status, der, glaube ich, noch bis Ende 23 geht, wenn ich es richtig
habe. März 23.
Ja. Und nehmen wir an, der Krieg ist vorher fertig und es gibt so und so viele, die zurückgehen, aber andere, die zum Beispiel in einem Aufgabenbereich tätig geworden sind, wo wirklich sehr wichtig ist. Was passiert nachher dort? Werden die alle zurückgeschickt oder können die nachher Antrag auf irgendeine Niederlassung, ich weiß nicht genau, was das für eine.
Genau.
Das ist ja. Also schon möglich.
Das ist möglich, okay. Wenn sie eine Stelle haben und wollen bleiben, dann nachher kann man den Antrag stellen und dann ist das durchaus möglich.
Und Kommunikation hat er angesprochen. Jetzt im Moment ist man vielleicht auch ab all diesen Krisen, die man sonst auch noch zu bewältigen hat, aus der Corona-Zeit kommen. Und nachher ist noch das ganze Thema Energie und Sicherheitspolitik. Aber was wäre denn nach eurer Sicht notwendig? Wie kann man die Bevölkerung nochmal abholen, so wie das jetzt gesagt hat? Weil da muss ich sagen, da nehme ich nichts wahr. Also der Bundesrat hat mir das Gefühl, kämpft an allen Fronten, aber es ist jetzt nicht schon ein bisschen im Sinn, ja, was in den nächsten 12 Monaten noch, man sollte vergegenwärtigen, weiss auch nicht, andere, wie das bei euch im Parlament thematisiert wird aktuell, habe jetzt Debatten nicht so verfolgt. Und ich muss noch mal sagen, mit dem Blick auf das EU-Dossier, wo einfach wirklich für mich langsam fahrlässig behandelt wird, müsste man da nicht aktiver noch auf die Bevölkerung zugehen. Weil, wie gesagt, ich nehme das nicht wahr jetzt, mit Blick in die nächste Geländekammer, nicht jetzt, was aktuell ist.
Ja, es ist natürlich auch schwierig, weil der Krieg ist so nah von uns, wie schon lange nicht mehr, oder eben seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist schwierig abzuschätzen, wie der nächste Tag und Wochen und Monate für einen Kriegsverlauf nimmt. Und darum kann man eigentlich nur ein bisschen Prognosen machen, Szenarien. Und das machen wir im SEM. Und teilen das auch teilen im SONAS. Das ist das Staatssekretariat für Migration. Ich tue ja noch den Sonderstab Asyl, also den sogenannten SONAS, leiten. Und dort tue ich einmal in der Woche, haben wir es bis jetzt gemacht. Wir werden es jetzt dann nur noch alle 2 Wochen machen. Aber dort sind alle Kantone vertreten. Das heisst KKJPD, SODECA, VKM, Städteverband, Gemeindeverband. Ja, das sind sehr viele Regierungsvertreter aus der Branche Polizei und Soziales, aber eben auch die kantonalen Migrationsbehörden sind dort alle vertreten. Und die Analysen oder Prognosen teilen wir dort, damit die Kantone wissen, was auf sie zukommt. Und wir rechnen jetzt einmal damit, also wenn es so weitergeht, im Moment kommen nicht mehr so viele. Wir haben zu Höchstzeiten pro Tag 1'800 Eintritte ins Land und haben jetzt etwa 300 pro Tag. Tun aber immer noch 1'000 pro Tag registrieren, weil wir eben auch noch Pendenzen hatten. Jetzt, wir rechnen, wenn es so weitergeht und nicht noch eine grössere Welle kommt, dann sollten wir Ende Herbst etwa 120'000 Ukrainer in der Schweiz haben. Und das ist doch eine recht hohe Zahl. Und das heisst, wir müssen weiter freie Bett behalten auf der Bundesebene, um die ersten Ängste gerade anzunehmen und aufzufangen und Kantone eben auch. Und darum bin ich wirklich im täglichen Austausch mit Kantonsvertretern. Aber ja, es ist schwierig, das ein bisschen positiv probieren zu kommunizieren. Aber wir sind einfach immer bereit, wenn sich die Lage würde verändern.
Ich habe vielleicht von meiner Seite eine abschliessende Frage. Wir haben die Kapazitäten ja auch können schaffen, weil wir während Corona weniger Migrationsströme hatten und darum ein bisschen mehr Platz hatten. Wenn jetzt nochmal eine Krise passiert, wäre es ja relativ schwierig. Und meine Frage ist ein bisschen die Frage Richtung Vorsorge oder auch Prävention. Was machen wir als Schweiz? Weil in Zukunft wird ja, man redet von Migrationsströmung aufgrund von Klimawandel, eben von Krieg wird es leider auch in Zukunft weiterhin geben. Was machen wir im Sinne einer Vorsorge, dass wir in Zukunft gewappnet sind, wenn da aus anderen Gründen so Migrationsströme auf uns zukommen?
Ja, das sind wichtige Punkte. Ich denke, eben wenn man so von Krieg redet, denke ich nicht immer gerade als erstes an Waffenkäufe und so, sondern eben auch an die Resilienz und auch an die Selbstversorgung. Ich glaube, das ist wieder ein Thema, das man in den letzten paar Jahren ein bisschen bewusst vernachlässigt hat, weil es halt eben auch nicht mehr so nah war, so Kriegssituation. Aber das ist das, was mir am meisten Sorgen macht, ist nicht einmal Kriegshandlungen, die näher kommen könnten, sondern was es alles für sonstige Auswirkungen hat. Und wenn man jetzt schon sieht, dass die Ukraine eines der grössten Kornkammern ist von der Welt und jetzt die letzte Export nicht hat können stattfinden, hat das Auswirkungen auf der ganze Maghreb. Ägypten wird Subventionen streichen. Dann der Nahost und der Mittlere Osten wird auch eine Knappheit haben an Weizen. Und durch das wird der Brotpreis dort steigen. Und wenn die Leute halt dann Hunger haben oder kein Geld mehr, um das zu kaufen, dann wird es eben noch mehr Migrationsströme geben. Und das müssen wir, mit dem müssen wir einfach rechnen. Das heisst, die Zahlen werden wieder zunehmen. Die werden so so im Sommer wieder höher liegen, weil dann die Leute besser reisen können. Wir rechnen wieder mit etwa 1300 1500 Asylgesuchstellende pro Monat in der Schweiz. Und wenn die Lage dann eben noch schlimmer wird mit Hunger, dann werden das plötzlich dann noch mehr sein. Und daher müssen wir uns auch dort gut vorbereiten. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Glück gehabt, weil Corona hat zwar weniger Migrationsströme in die Schweiz gebracht, aber Platz hätten wir gleich nicht gehabt, weil wir haben müssen, die Bundesasylzentren so gestalten, dass man nicht zu nahe aufeinander liegt, wegen der Ansteckungsgefahr. Und darum sind wir eigentlich froh gewesen, dass Corona gerade fertig geworden ist. Und wir hoffen jetzt natürlich schon, dass auch der Herbst dann ruhig bleibt, weil wenn das diese zwei Faktoren zusammenkommen, dann haben wir noch grössere Herausforderungen.
Ja, ich glaube, wir müssen leider langsam schon zum Schluss kommen. Geht schnell vorbei, die Zeit. So als erste Wrap-up und der andere macht nachher das Schlusswort und noch Ergänzungen. Ich glaube, das ist jetzt schön rausgekommen. Die Schweiz hat einmal mehr bewiesen, wenn wir eine Krise haben, sind wir in der Lage, die zu managen. Ich glaube, man kann auch sagen, dass Corona im Vergleich auch zu anderen Ländern recht vernünftig, mit Augenmass, aber auch professionell. Es hat Ausrutscher gegeben, das ist klar, gemacht und gemanagt worden ist. Und ich glaube, auch hier am Anfang, jetzt ist es ein bisschen, hat mal ganz am Anfang in den Medien gesagt, ja, es sind gerade ein bisschen viele Leute, ich glaube 800, die sie kommen. Dann habe ich gedacht, ja, das ist wahrscheinlich schon noch nicht. Und dann hat es sich aber eingependelt und die hat jetzt das können wirklich darstellen, wie professionell man mit dieser doch grossen Welle an Flüchtlingen aus der Ukraine umgeht. Aber was im Moment schon noch offen ist und was wir müssen gewärtigen, ist der Blick nach vorne. Das heisst nicht nur abarbeiten, was ist oder Pendenzen, die noch jetzt vorhanden sind, sondern wie gehen wir oder wie bereiten wir uns vor, übrigens auch noch für eine nächste Pandemie. Das ist nicht ausgeschlossen. Und dort muss ich schon sagen, das ist für uns jetzt auch als Bürger nicht ganz ersichtlich, was da gemacht wird. Es hat zwar eine parlamentarische Untersuchungskommission gegeben, wo der Bundesrat nochmal bei gewissen Punkten gerügt oder kritisiert hat. Was daraus herauskommt, lassen wir uns überraschen. Und die Prävention, auch mit Blick auf eine weitere Migrationswelle, das ist sicher ein grosses Thema, das im Moment man noch nicht erklären kann, wie man dem begegnen will. Und im schlimmeren Fall, wenn mehrere Faktoren noch zusammenkommen sollten, Hungersnot im Maghreb oder eben allenfalls, was wir alle nicht hoffen, eine weitere Pandemiewelle oder normale Corona, ich weiß nicht, welche Version das nachher ist, irgendwie die siebte, dann könnte es eben dann eng werden. Ich glaube, das müssen wir realistisch schon feststellen. Ein dritter Punkt aus meiner Warte, auch ein bisschen als besorgter Bürger oder als Unternehmer auch, ich suche nach Lösungen Schweiz, Europa, EU. Da sehe ich nach wie vor nichts und die Befürchtung ist jetzt für mich nach wie vor auch vorhanden, auch in diesem Gespräch nicht wirklich weggegangen, dass eben der Druck von Migration, der Ausländerdruck generell, schon in gewissen Bevölkerungsschichten eben Ängste auslöst, trotz dieser Solidarität. Vor allem, wenn man, wie gesagt hat, wahrscheinlich, wenn es nachher sehr lang weitergeht, der Krieg, und das nicht nachlässt, wie können wir nachher doch sicherstellen, dass wir mit Europa weiter an einer Lösung arbeiten können. Weil eins hat so gezeigt, und das wäre mein vierter und letzter Punkt, die Globalisierung hat Extremis, das Zeitalter ist durch. Es gibt wieder ein Nearshoring, also vom Offshoring zum Nearshoring. Insourcing, man versucht jetzt wieder eben die Landesversorgung, die jetzt angesprochen, aber auch Produktionen schauen, was können wir im Land selber machen, was kann in Europa, was wird da produziert. Microchip ist ein Thema, wo man jetzt in Deutschland eine grosse Fertigung investiert wird. Und ich glaube, dem muss sich die Schweiz einfach auch stellen, mit Europa, mit der NATO und mit diesen Partnerorganisationen. Und da dünkt es mir, da ist also noch einige Hausaufgabe zu erledigen. André, wie siehst du das?
Man kann hoffen, dass die Kriege uns auch mehr zusammenschweisst. Oder? Ich habe nie das Gefühl gehabt, das Klein-Klein, das man eigentlich bis zu Corona hat, Schweiz und EU oder gegeneinander und teilweise aber auch miteinander, habe ich die Hoffnung, dass es eine andere Prioritätensetzung gibt, dass man sagt, man muss jetzt zusammenstehen und dass man auch in diesen Verhandlungen um das neues Vertragspaket dann einen Schritt weiterkommt. Was ich dort auch feststelle, ist, dass noch so viel in der Öffentlichkeit von der diplomatischen Seite quasi diskutiert wird. Vor allem in Brüssel hört man viel in den Medien. Und mich dünkt, es wäre wahrscheinlich gescheiter, wenn man mehr könnte hinter verschlossenen Türen in Ruhe miteinander eine gemeinsame Basis schaffen und nachher zusammen kommunizieren. Und ich glaube, solange wir das nicht schaffen und solange quasi ein bisschen Giftgefühle und dann wird wieder etwas geleakt und dort, habe ich das Gefühl, ist die Situation noch nicht beruhigt. Oder? Und da, wir als Schweiz können eigentlich nur einen Beitrag leisten, dass die Situation beruhigt ist, aber es braucht dann auch einen Partner, der in dem Sinne auch hinter verschlossenen Türen schwätzen. Das einfach nur zu dem Thema.
Da bin ich jetzt allerdings ein bisschen anderer Meinung. Ich habe gerade kürzlich mit zwei Vertretern vom Schweizer Jugendparlament eine Diskussion gehabt und die sagen einfach, sie fühlen sich wirklich, die jungen Leute fühlen sich zum Teil schlecht informiert. Und schlecht informiert heisst, da kann man auch gewisse Ängste bewirtschaften oder es besteht Unsicherheit. Diplomatische Lösung hinter verschlossenen Türen mag sicher richtig sein, aber müsste man nicht auch, stelle jetzt die Frage nochmal bewusst, gleichwohl noch besser informieren oder die Bevölkerung irgend auf eine Art mit einbeziehen. Andererseits sicher Diplomatie ihren Job machen, das ist klar, da kann man nicht alles kommunizieren. Aber ich glaube, es besteht viel Unkenntnis, dadurch wird Unsicherheit erzeugt. Und ich glaube, das ist nicht der Weg, wo wir das Dossier ins Ziel bringen können, oder?
Also da bin ich ganz einverstanden. Du kannst nie zu wenig kommunizieren. Und ich denke, was wir wollen und wo wir stehen und was die nächsten Schritte sind, da sind wir in der Politik immer in einer Blase. Wir meinen, wir kommunizieren viel, oder? Weil wir machen Medienmitteilungen, Auftritte, Medienkonferenzen, Social Media. Aber eben bei der Bevölkerung kommt der Grossteil nicht an. Und dort denke ich, durchaus können wir mehr machen. Aber ich denke, mein Kommentar war mehr die Kommunikation quasi von den Unterhändlern, wo ich auch das Gefühl habe, dass da noch zu viel in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, was eigentlich hinter verschlossenen Türen sind. Aber dass wir die Bevölkerung mehr mit abholen, und ich finde jetzt auch die Zahl, oder 1.500 pro Monat, die dann quasi im Sommer kommen können, nicht aus der Ukraine, aus anderen Gebieten, denke durchaus, da braucht es viel, viel Kommunikation und Verständnis, wo man arbeiten muss. Das sind alle gefragt, oder? Das ist eigentlich nicht nur die Politik gefragt. Aber jetzt will ich für ein ganz kurzes Schlusswort gerne aber noch unserem Gast, der Frau Staatssekretärin, Shana Burgen, ein Wort geben.
Ja, vielen Dank. Nein, ich pflichte da ganz Herrn Wagner zu. Wir müssen Lösungen im ganzen EU-Raum, also im ganzen Schengen-Raum auch finden. Wir haben zum Glück eine gute Plattform von der Kommission für die Innen- und Justizminister im Schengen-Raum, wo wir assoziiert sind und wir nehmen dort immer teil an den Sitzungen und dort sind wir eigentlich sehr aufgenommen, oder? Man hört auf uns, man fragt, wie machen die es in der Schweiz und wir können die Migrationsprobleme nur gemeinsam lösen und darum ist die Reform von Schengen wichtig, dass wir dort dabei sind und dass wir eben auch den neuen Grenzkodex, den Schengen-Kodex reformieren und dass wir dann auch Lösungen zusammenfinden. Ich sage immer, eigentlich, wir haben ein sehr gutes Asylsystem, ein neues, oder, das rasch ist. Und das sollte man eigentlich im ganzen Schengen-Raum anwenden. Das heisst, starke Aussengrenzen. Wir sind natürlich sehr froh für das Frontex-Abstimmung, dass das gut rausgekommen ist, weil wir brauchen einen guten Grenzschutz. Und wenn man dann eben einen guten Grenzschutz hat und die Leute aber auch an den Grenzen Asyl beantragen und von dort aus dann eben die Leute zurückschicken, die nicht Asyl überkommen, aber die anderen dann im Schengen-Raum verteilt, dann hat man eben eigentlich das Schweizer System auf der europäischen Plattform. Und wir haben ja gesehen, dass es klappt bei uns und wir sagen das immer wieder, aber es hat natürlich noch Punkte, die dann im EU-Rahmen ein bisschen schwierig ist. Sei das rasche Gerichtsverfahren, kennen nicht viele Länder wie wir in der Schweiz. Und das muss eben rasch gehen oder auch Rechtsvertreter beigeben zu den Asylgesuchstellenden. Aber da sind wir weiter im Gespräch. Und ja, ich denke, vielleicht bringt die Migration eben das, auch die EU auch wieder ein bisschen näher. Man sieht ja jetzt auch die Anrainerstaaten, die vorher nie oder sich gesperrt haben dagegen, Geflüchtete aufzunehmen. Die haben jetzt eine Riesenaufgabe gemacht. Also Polen hat ja schon über 3,6 Millionen Ukrainer aufgenommen. Und vielleicht ist das, bringt das Europa wieder ein bisschen zusammen. Wenn man sieht, auch, dass jetzt die UK, die außerhalb ist, auch zum Beispiel der Nordischen hilft. Und ja, das, die Hoffnung habe ich schon, dass wir da mitmachen. Und wir brauchen eben Europa, auch wenn man gerade an die Innovation denkt. Wir können nicht außerhalb stehen von Horizon, wo wir eigentlich als Land eben nicht viele Ressourcen haben, sondern eben wir haben das Hirn als Ressourcen und die Forschung und die Innovation. Und da hoffe ich mir natürlich schon, dass wir dort Lösungen finden mit der EU, dass wir auch die Bilateralen weiterziehen können.
Schön, schön Schlusswort. Danke vielmals für den Besuch,
Frau Schamburger.
Danke, Jobst. Danke, dir,
Andi. Und aufs nächste Mal.
Danke vielmals. Miteinander. Auf Wiedersehen.